den Antisemitismus mit Stumpf und Stil ausgerottet, eine Lebenslüge der DDR. Unter diesem Titel hielt Rickleff Münich, Erfurter Theologe und berenteter Pfarrer, vorletzten Montag einen Vortrag in der kleinen Synagoge im Rahmen der Thüringer jüdisch-israelischen Kulturtage 2018. Seine These: Die DDR war strukturell antisemitisch. Den Vortrag kritisierte Henrik Goldberg vergangenen Samstag in seiner Kolumne Ein Salon über die Frage in der Thüringer Allgemein. Zitat: Die behauptete Judenfeindschaft der DDR ist so unwahr, so ideologisch wie die Behauptung der DDR als Hort des Humanismus. Radio Frei bringt heute die beiden Ideen in einem Gespräch zusammen, um über den Antisemitismus in der DDR zu reden. Zu den Personen. Rickleff Münich studierte evangelische Theologie in Berlin und jüdische Religion in Jerusalem. Er war als Pfarrer in Weimar, Eisenach und Erfurt tätig. Er engagiert sich unter anderem als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum in Thüringen sowie als Vorsitzender der Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur, die dieses Jahr vom 3. bis 18. November stattfanden. Mit seinem Unternehmen Ahafta Begegnungen organisiert Rickleff Münich Reisen nach Israel. Hallo, Herr Münich.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Henrik Goldberg wurde 1949 in Erfurt geboren und wuchs ebenfalls in der DDR auf. Er arbeitete am Theater Erfurt, studierte später Theaterwissenschaften und begann in den 80er Jahren, schon vor Ende der DDR, seine Laufbahn als Journalist. Er war unter anderem stellvertretender Chefredakteur des Filmspiegels und ist Kulturredakteur der Thüringer Allgemeinen. Hallo, Herr Goldberg.
Hallo, guten Morgen.
Die Debatte ist nicht neu. Der Historiker Harry Weibel, der die Stasi-Archive nach rassistischen sowie antisemitischen Straftaten durchsuchte, schrieb, rassistische Angriffe auf Wohnheime für Ausländer gab es in der DDR von 1975 an, nämlich etwa 40 im Zeitraum 1975 bis 1990, während in der Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt keine solche Tat belegt sei. Ein Interview von September von meinem Kollegen Carsten mit Harry Weibel über Antisemitismus in der DDR könnt ihr auf unserer Webseite nachhören. Rassistisch, aber auch antisemitisch im Speziellen sei die DDR gewesen. Das hat es bei uns nicht gegeben, lautete der Titel einer heftig umstrittenen Ausstellung, die 2007 erstmals den Antisemitismus in der DDR aufzeigen wollte. Dagegen argumentiert unter anderem der Historiker Kurt Petzold in seinem Buch »Die Mär vom Antisemitismus in der DDR«. Herr Münich, Sie sagen, es gab einen strukturellen Antisemitismus in der DDR. In der Beschreibung zu Ihrem Vortrag im Programmheft der Thüringer jüdisch-israelischen Kulturtage heißt es, jüdische Lebensäußerungen seien in der DDR bis Mitte der 80er Jahre behindert worden. Außenpolitisch habe gegenüber dem Staat Israel ein strikter Antizionismus gegolten, der den jüdischen Staat als Handlanger des US-Imperialismus diffamierte, ja sogar dessen Vernichtung förderte. Bleiben wir zunächst bei den Juden und Jüdinnen in der DDR. Inwiefern wurden sie diskriminiert?
Henrik Goldberg hat gesagt, man konnte als Jude in der DDR leben, ohne angefeindet zu werden. Das ist richtig. Und da ist es auch wichtig zu differenzieren. Aber in dem Moment, wo ein Jude als Jude sichtbar leben wollte, das heißt auch einer jüdischen Gemeinde angehören, seine Religion praktizieren wollte, war es ein Problem. Ich spitze meine These zu. Im Nationalsozialismus wurden Jüdinnen und Juden physisch vernichtet. Die DDR hat auf eine Austrocknung des Judentums in der DDR gesetzt. Es waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch durch Displaced Persons viele hundert Juden auch auf dem Gebiet zunächst der SBZ, sowjetischen Besatzungszone, und dann der DDR. Dann gab es, worauf wir vielleicht noch näher zu sprechen kommen sollten, den brutalen Einschnitt 1952-53, und dann reduzierte sich anschließend die Zahl der Juden bis zum Ende der DDR hier in Erfurt in der jüdischen Landesgemeinde im Grunde auf zwei Handvoll. In der Regel kam ein jüdisches Gebet, ein Gemeindegebet gar nicht mehr zustande, für das man 10 Männer braucht. Und dann kam sozusagen die Wiederauferstehung des Judentums durch auch zuletzt die DDR verursacht, den Volkskammerbeschluss, Zuwanderung aus der Sowjetunion, jüdische Zuwanderung zu ermöglichen. Aber dieser Austrocknungsprozess bis hin zu einem fast Ende des Judentums, dem Tod des Judentums in der DDR, heute würde es gar keine Gemeinde vermutlich mehr geben, das ist der DDR anzulasten. Es gab über Jahrzehnte keinen Rabbiner, was dazugehört, jüdische Religion zu praktizieren, ist seinen Sohn zu beschneiden, Bar Mitzwa zu feiern, jüdisch zu heiraten. All dies war nicht mehr möglich. Und jüdische Literatur gab es nur mit Sondergenehmigung in den Büchereien und Bibliotheken. Das heißt, man konnte sich auch noch nicht einmal informieren und kundig machen.
Über die letzte Phase kommen wir nachher noch zu sprechen. Herr Münich, Sie sagen, es haben viele Juden und Jüdinnen die DDR verlassen. Wie war das möglich? Wurden Ihre Ausreiseanträge genehmigt?
Ich habe vorhin diese Zeit von 52, 53 angesprochen, als Hunderte panikartig die DDR verließen. Das war im Gefolge der Slansky-Prozesse. Da hat auch Henry Goldberg darauf hingewiesen. Das war sozusagen die Order von Stalin ausgehend, jüdische Nationalisten zu verfolgen, die er maßgeblich auch bei den jüdischen Ärzten fand. Und es sind daraufhin dann in der Tschechoslowakei Todesurteile gefällt worden. Und das schlug auf die DDR über. Und daraufhin kam es eigentlich zum ersten Ende auch jüdischen Lebens in der DDR. Ich habe gerade gestern in Eisenach auch mit Menschen darüber gesprochen und auch dem Rabbiner. Es kam zum Ende etwa der jüdischen Gemeinde in Eisenach, zum Ende der jüdischen Gemeinde in Mühlhausen und auch in Gotha. Das war der Exodus. Da war einfach niemand mehr da. Und Henry Goldberg hat mir so ein bisschen vorgeworfen, ja, ich würde ja nicht als Historiker arbeiten, aber da ist tatsächlich nochmal, und das kann ich auch nicht leisten, auch historische Arbeit erforderlich. Man weiß zum Beispiel gar nicht, wann in Eisenach der letzte jüdische Gottesdienst gefeiert worden ist, vor demjenigen 1995. Da gab es dann einen, als die Stadt Eisenach jüdische Bürger aus den USA und Israel eingeladen hatte, aber davor. Und der Rabbiner will sich jetzt, der neue Landesrabbiner, auch mal drum kümmern, wann ist die Gemeinde eigentlich aufgelöst worden. Aber im Folge dieses Exodus nach Berlin und in den Westen ist es dann zu der Gründung der heute noch bestehenden jüdischen Landesgemeinde Thüringen gekommen.
Herr Goldberg, ja. Sie sagen, es gab zwar Verhandlungen gegen Jüdinnen und Juden, diese seien aber nicht rassistisch motiviert, sondern durch die Ideologie des Klassenkampfes gerechtfertigt gewesen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Inwiefern macht das einen Unterschied und gab es also dennoch ein Feindbild, aber nicht rassistisch, sondern ideologisch trotzdem?
Ja, selbstverständlich ideologisch. In der DDR wurde, das behaupte ich nach wie vor, mit einer geringen Ausnahme, einer leichten Ausnahme, womöglich, nicht womöglich, sondern relativ sicher, der frühen 50er Jahre, wo dieses antisemitische Erdbeben, das in Moskau begann und dann über Prag, dessen Ausläufer dann noch die DDR erreichten. Es ist natürlich, das war, glaube ich, Ihre Frage, ein gewaltiger Unterschied, ob man den Staat Israel aus ideologischen oder aus rassistischen Gründen abgelehnt hat. In der DDR wurde nie, das behaupte ich nach wie vor, rassistisch gedacht, sondern immer nur ideologisch. Man merkt das übrigens auch, wenn Sie daran denken, wie die DDR mit ihren Christen umging. Es war in der DDR, das behaupte ich jetzt, und das spricht mir für euer Eins, Herr Münich, als für unser Eins, es war in der DDR leichter, als Jude zu leben, denn als Christ. Ein Christ, das hat ausschließlich ideologische Gründe. Ein Christ, um Christ zu sein, musste man sich aktiv in einer der beiden christlichen Kirchen engagieren, die aus der Perspektive der DDR und ja nicht zu Unrecht immer als eine Art von Opposition gegenüber dem real existierenden Sozialismus und gegenüber der herrschenden Partei verstanden wurde. Als Jude war das überhaupt nicht der Fall, weil Jude a priori ja keine religiöse Zuschreibung ist, nicht zwingend, sondern eine ethnische. So, sie konnten nicht nur, wie Sie vorhin sagten, das ist richtig, in der DDR unbehelligt als Jude leben, sie konnten auch unbehelligt von dieser ethnischen Zuschreibung Jude eine Karriere machen. Das war in der DDR und das spricht gegen einen strukturellen Antisemitismus, denn da wäre das nicht möglich gewesen. Es war für eine Karriere in der DDR, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe 5 Jahre am Neuen Deutschland gearbeitet, war dann stellvertretender Abteilungsleiter Kultur in der Jungen Welt und zum Schluss am Filmspiegel, wie Sie gesagt haben, es war vollkommen irrelevant, für positiv oder negativ, für eine Karriere in der DDR, ob Sie ein Jude waren. Das war womöglich, das überblicke ich nicht im Detail, weil ich das nie war, etwas anders, wenn Sie aktiv in einer jüdischen Gemeinde gewesen wären. Es gab, glaube ich, in jüdischen Gemeinden der DDR ungefähr 600 Mitglieder. Ja, eher noch einige weniger als mehr. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen jüdischen Gemeinden und den christlichen Gemeinden, und auch deswegen kommt eventueller oder kam eventueller Antisemitismus gar nicht zum Tragen, ist der, dass das Judentum, also die jüdischen Gemeinden, sich als in sich geschlossene Gruppe betrachtet haben. Das Judentum kennt auch keine, anders als die Christen, keine Mission. Das heißt, anders als in der DDR, mehr die evangelische als die katholische Kirche, waren die jüdischen Gemeinden, war das gelebte Judentum auch nie ein Dach für eine Art von sanfter Opposition. Und deswegen war es überhaupt kein Problem, und das widerspricht, finde ich, fundamental der These, es habe in der DDR einen strukturellen Antisemitismus gegeben, weil sie hier als Jude, und ich weiß, wie gesagt, wovon ich rede, völlig unbetroffen von dieser Frage ihrer Jüdischkeit eine Karriere machen konnten.
Also Ihrer Meinung nach, wenn man nicht religiös war als Jude, hatte man absolut mit keinen Repressionen, keiner präventiven Überwachung zu rechnen?
Das ist mit Verlaub ja natürlich meiner Meinung nach, aber ich wollte
es
sagen,
gab zwei
das
Bedingungen.
Ist mit Verlaub ja. Nicht nur meine Meinung, das ist die Erfahrung meines Lebens. Und ich war nie in der Situation, mein Judentum, meine Jüdischkeit, die ich übrigens, muss ich sagen, nie aktiv in einem religiösen Sinne gelebt habe, zu verbergen. Weil jüdischer als Goldberg können Sie gar nicht heißen. Das ist eine dieser Frage, wie es so schön heißt, sprechender Name. Und ich war nie, nicht einmal in meinem Leben, bei allen Problemen, allen Auseinandersetzungen, die ich hatte, nie ein einziges Mal in der Situation, dass ich mir gesagt habe, es wäre besser für mich, wenn ich Meyer, Müller, Schulze oder andere irgendwie klassisch deutsch heißen würde. Das gleiche Empfinden hätte ich in der gleichen Zeit in der Sowjetunion lebend mit Sicherheit nicht gehabt. Denn es war auch in den späteren Jahren in der Sowjetunion, das ist ja bekannt, das ist keine These, das ist einfach so, schwierig als Jude, und sie hatten es in der Sowjetunion in den Pass gestempelt, wenn sie das waren, in ihren Ausweis, dort war es ein wirkliches Problem, sich als Jude beruflich zu entwickeln. Das war es in der DDR nie.
Es gab zwei Bedingungen, die eintreffen mussten, um so, wie Sie richtig sagen, auch unbehelligt leben zu können oder sogar auch Karriere machen zu können. Das eine ist sozusagen das Judentum nicht aktiv zu leben, sondern als Volkszugehörigkeit. Und das andere ist, man durfte die Verbindung zum Staat Israel nicht zeigen. Also das können wir nachher vielleicht nochmal vertiefen. Also sozusagen auch, es gehörte dazu, den Staat Israel abzulehnen und als Aggressorstaat auch anzusehen. Das Gegenteil war nicht möglich.
Ja.
Und das sind immerhin zwei maßgebliche Bedingungen. Wie definiert sich Judentum? Judentum definiert sich über Religion und Judentum definiert sich auch über die Verbindung zum Land. Nicht unbedingt zum heutigen Staat Israel, aber zum Land. Das ist sozusagen in der Tora, in der Bibel, kann man das nicht isolieren. Das ist sozusagen mitgegeben. Und das sind zwei wesentliche Bedingungen jüdischen Lebens, die in der DDR nicht erfüllt waren. Und auch mit der Ethnie wurde das ja nicht durchgehalten. Wenn man zum Beispiel nach Nordhausen zum Lager Mittelbau Dora ging, gab es dort eine Gedenktafel für die Opfer des Faschismus, wie das hieß. Und da wurden den umgebrachten Polen und Jugoslawen und allen möglichen Völkern gedacht. Die Juden tauchten nicht auf, weil sie sozusagen da doch nicht Ethnie genug waren, um den Polen und Sowjets oder sonst Ukrainer oder was weiß ich gleichgestellt zu werden. Und faktisch bedeutet das, Juden tauchten als Opfer des Faschismus, auch als eigene Gruppe, obwohl sie ja millionenfach umgebracht worden sind, in solcher DDR-Ideologie gar nicht auf.
Das ist richtig, was daran liegt, und das kann man und muss man und soll man mit Recht kritisieren, dass als Opfergruppe, als in sich geschlossene Opfergruppe, jahrelang, jahrzehntelang eigentlich durchgängig erst ausschließlich, dann dominant der kommunistische Widerstand geehrt und akzeptiert und respektiert wurde. Sie haben auch recht, wenn Sie sagen, dass es für eine Karriere in der DDR schädlich, verhindert gewesen wäre, ein lautes und deutliches Bekenntnis zum Staat Israel, eine engagierte Parteinahme für den Staat Israel in den Auseinandersetzungen mit den arabischen Nachbarn. Das ist aber der Punkt, wo ich jetzt einfach so behaupte, und davon fest überzeugt bin, das ist nicht rassistisch, das ist nicht antisemitisch, das ist ideologisch. Vollkommen gleichgültig darüber, wer davon und völlig unberührt davon, welche Volksgruppe, ich habe geschrieben, es hätten auch die Eskimos sein können, welche Volksgruppe in diesem Staat gelebt hätte, wäre er wahrgenommen worden als ein Verbündeter der USA und als ein Gegner der arabischen Länder, mit denen man ja ziemlich engen Kontakt suchte, in der Hoffnung, diese Staaten für das sozialistische Lager gewinnen zu können. Das ist aber nicht rassistisch, das ist ideologisch. In all den Auseinandersetzungen, den Polemiken in den DDR-Medien gegenüber Israel wurde sehr, sehr bewusst, dass die Begrifflichkeit Jude, Jüdisch, Juden herausgehalten, weil man versuchte, das zu trennen. Wie auch, wenn es denn um den Judenmord und den Holocaust im Dritten Reich ging, keinerlei Verbindung zu dem Staat Israel hergestellt wurde, weil man versuchte, das zu trennen, im Bewusstsein dessen, dass das der Holocaust eine starke moralisch-ethische Dimension hat, während man Israel auf die politische Dimension
Herr Goldberg, es hatte noch einen anderen Grund, weil man die Reparationsforderungen vom Staat Israel abgelehnt hat, nie akzeptiert hat, bis Ende der DDR.
Das ist kein, natürlich.
Gab es keine Anerkennung?
Es gab Debatten darüber, dann Mitte der 80er Jahre, als es um die Anerkennung in den USA ging. Wo Sie übrigens gesagt haben, ich beziehe mich auf den
Antisemitismus.
Ja, was ich für grundfalsch halte.
Das würde ich gerne nochmal erläutern.
Dieser Vorgang, dass die DDR dann Mitte der 80er Jahre erstens kein Geld mehr hatte und zweitens an einer politischen Aufwertung durch einen Empfang Honeckers in den USA interessiert war und also Kontakte suchte zur Jewish Conference und zum Jewish World Kongress wird ja von Historikern mehrfach beschrieben. Sie haben ja darauf hingewiesen, Axen war dort und hat dort mit wenig Fortune verhandelt. Es wird aber nirgendwo gesagt, dass das antisemitisch sei, weil das unterstellt ja, und Sie haben gesagt, das sei ein Denkansatz, der per se antisemitisch sei. Also das glaube ich überhaupt nicht, weil das unterstellen würde, es wäre eine Unterstellung, dass die genannten jüdischen Organisationen über einen gewissen Einfluss in den USA verfügen. Das ist einfach so. Und das so zu sagen und realpolitisch so zu handeln, ist auch noch nicht mal im Ansatz antisemitisch. Was man der DDR, weil Sie Israel erwähnten, vorwerfen kann.
Vielleicht, bevor wir dazu kommen, Herr Münich, können Sie noch mal ganz kurz darstellen, wie Sie das meinen mit dem Antisemitismus durch die positiven Maßnahmen gegenüber Juden und Jüdinnen?
Vielen Dank, weil ich kann gerade an dem, was Herr Goldberg jetzt genannt hat, deutlich machen, was ich meine mit strukturellem Antisemitismus. Aber ich möchte zunächst noch mal zurückgehen auf den Staat Israel. Herr Goldberg hat gesagt, das war nicht rassistisch. Ich habe das Wort Rassismus auch in meinem Vortrag nie benutzt und das ist und das möchte ich noch mal an einem Beispiel deutlich machen, der für mich auch biografisch eine Bedeutung hat. Ich bin 1988 hatte ich das Glück und Geschenk, ein halbes Jahr in der DDR leben zu können und war in Naumburg und da gab mir jemand an von der Ausbildungsstätte dort eine Kinderzeitschrift, die ABC-Zeitung von 1984. Und da war ein für Kinder aufgearbeitet, das Märchen vom Drachen Zion, der die palästinensischen Kinder frisst, indem er ihnen die Lebensgrundlage, also die Kornfelder und all das niederbrennt und sie sozusagen umbringt. Das ist, wenn man es vergleicht, auch mit dem Stürmer, das ist antisemitisch durch und durch. Das heißt, es wurde eine, wie wir es heute nennen, ein israelbezogener Antisemitismus gepflegt. Und der war nicht nur ideologisch. Natürlich war Israel auch Aggressorstaat. Das war sozusagen ein Mantra. So wie man heute immer die Presse vom Hardliner Netanyahu schreibt, fast als Mantra. So war es damals der Aggressorstaat Israel. Aber es ging zusammen auch mit deutlichen antisemitischen Noten. Das ist das eine. Und warum ich sage, dass auch die Umkehr in den letzten 2-3 Jahren der DDR nicht losgelassen hat vom strukturellen Antisemitismus, ist das Folgende. Die jüngsten Erinnerungen sind ja oft prägend. Das ist im einzelnen Leben so, das ist auch im Leben eines Volkes. Und es gab natürlich in den letzten 3 Jahren eine Änderung der Politik nach innen. Es wurde in Berlin das Zentrum Judaikum gegründet. Es durfte die neue Synagoge in der Oranienburger Straße restauriert und wieder aufgebaut. Es gab Zeit erstmals wieder einen Rabbiner, Neumann, der aus den USA gekommen ist und so weiter. Es gab, schien also sozusagen eine Blüte des jüdischen Lebens in der DDR anzubrechen und auch eine Neuorientierung. Meine These ist, dass dieses aber den strukturellen Antisemitismus nicht verlassen hat. Warum? Weil, wie Herr Goldberg schon sagte, man der irrigen Meinung war, und das ist antisemitisch, das Judentum ist sozusagen mit der Hochfinanz in der Welt verkoppelt. Rothschild, ja, wir haben das als Judenfeindschaft, Antisemitismus bis heute, das in den Verschwörungstheorien, das Judentum ist sozusagen überall im Kapitalismus präsent und versucht dadurch die Weltherrschaft zu erreichen. Und die Oberen, die Funktionäre, Honecker und andere der DDR, waren der Meinung, wenn es uns gelingt, diese jüdische Hochfinanz, die die USA regiert, zu gewinnen. Dann kann Honecker in die USA, aber viel wichtiger war, dann bekommen wir sozusagen US-amerikanisches und das hieß jüdisches Geld in die DDR. Man hat, wie Herr Goldberg schon sagte, man hat Kontakte zum jüdischen Weltkongress gepflegt und hat den Vorsitzenden, den Präsidenten des jüdischen Weltkongresses damals, Edgar Bronfman, eingeladen nach Berlin, nach Ost-Berlin, und hat ihm den höchsten Orden der DDR verpasst, an die Brust geheftet, den Stern der Völkerfreundschaft. Das hat man nicht aus neu entdeckter Liebe getan,
ja, natürlich,
sondern weil man meinte, das ist sozusagen der jüdische Weltkongress beherrscht die USA und da kriegen wir sozusagen den Fuß rein in die amerikanische Politik. Das entspricht auch heutigen Denkweisen von antisemitischen Verschwörungstheorien und von das ist struktureller Antisemitismus.
So, also jetzt komme ich an den Punkt, an dem ich mich als struktureller Antisemit outen muss, indem ich sage, dieser Gedanke war rational vollkommen zutreffend und überhaupt nicht antisemitisch. Und es ist, glaube ich, nicht richtig, diese Verschwörungstheorie von der jüdischen Weltverschwörung, angefangen mit den Protokollen der Weisen von Zion, in eins zu setzen und parallel zu führen mit dem tatsächlichen realpolitischen Einfluss des jüdischen Weltkongresses. Sie werden kaum einen Historiker finden, der diesen Einfluss ernsthaft negiert, in Frage stellt und der sagt, ein Beziehen auf diesen Einfluss, der misslungene Versuch der DDR, diesen Einfluss zu nutzen, das sei ein antisemitischer Ansatz. Das ist einfach nicht so.
Ja, da steht ein bisschen Anschauung gegen Anschauung. Aber ich habe deutlich gemacht, natürlich ist, wenn Honecker und Axen so gedacht und gehandelt haben, wahnsinnig primär Antisemiten, aber es ist sozusagen strukturell, Denkansätze des Antisemitismus lassen sich bis in das Funktionärstum der DDR verfolgen. Also will auch sagen, diese Umkehr der letzten Jahre, zwei, drei Jahre in der DDR, war keine echte.
Nein, natürlich nicht. Ich habe nie gesagt, würde ich auch nicht sagen, man habe jetzt in der DDR, so ab Mitte der 80er Jahre, seine Liebe zum Judentum entdeckt. Das waren pragmatische, realpolitische Versuche, denen gegenüber die DDR immer alles andere gestellt hat. Natürlich wurde dann jüdisches Leben mehr gefördert. Es wurde auch der 9. November war dann nicht mehr so dominant der Jahrestag der Revolution, sondern er war auch der Jahrestag der Reichskristallnacht der Novemberpogrome. Und das in der Tat nicht, weil man auf einmal die Liebe zum Judentum entdeckt hätte, sondern weil man sich davon einen realpolitischen Gewinn, eine Imageaufwertung und ein Zugewinn an bitter benötigten Devisen erhoffte. Das ist richtig, aber das ist kein Antisemitismus. Weil Sie das sagen, ich muss darauf immer wieder insistieren, so primitiv und schlicht das erscheinen mag, dem von Ihnen gebrauchten Begriff des strukturellen Antisemitismus, des Antisemitismus als gleichsam Staatsräson, steht der Umstand entgegen, dass man, Sie haben es vorhin selbst eingeräumt, als Jude vollkommen unbehelligt in der DDR seine Karriere machen und auch sonst leben können. Das können Sie in einem Staat, dem man mit Recht, wenn man strukturellen Antisemitismus nachsagt,
nicht. Das konnten sie von Hitler-Deutschland nicht zu reden.
Natürlich, natürlich.
Aber nicht. Das konnten sie auch nicht in der Sowjetunion. In der
Sowjetunion
war einfach der Umstand, ein Jude an sich zu sein, egal ob seine Jüdischkeit lebend, sich zur Religion bekennend und die praktizierend oder nicht, war dieser Umstand, in Polen denke ich auch, wirklich ein Hinderungsgrund. Um sich zu entwickeln.
Ich setze ja nicht gleich Bundes.
Nein, aber Sie sagen,
ich struktureller
genau. Antisemitismus. Ich sage mal, was den Antisemitismus, der wirklich, es gibt ja auch Institut zur Erforschung des Antisemitismus, ist wirklich nicht so einfach. Es ist nicht einfach Rassismus. Was zum Beispiel auch Kennzeichen des Antisemitismus ist, dass der Antisemit immer einen Juden hat und kennt und braucht, den er nett findet.
Ja,
ja. Genau. Ja? Und das war im Prinzip in der DDR auch. Ja, man konnte Jude sein, und die DDR konnte sich damit schmücken, dass ein Albert Norden und Hermann Axen im Politbüro sitzen. Aber nochmal auch.
Ja, wem sagen Sie das? Ich war auch manchmal
natürlich. Aber nochmal auch, da wurde das Jüdische verdeckt. Bei Norden zum Beispiel in der Biografie in der DDR stand nicht Rabbiner so, was er war, sondern da stand nur Sohn eines Funktionärs. Ja, also bis dahin wurde das Jüdische versteckt. Aber der Antisemit hat etwas gegen Juden allgemein und hat immer so seinen Juden, den er akzeptiert, den er nett findet, an dem er beweist, dass er kein Antisemit ist. Die Überwindung des Antisemitismus wäre, den Juden als Volk und als Religion alles. Und dann kann man doch auch sagen, dass der Jude, den ich kenne, auch durchaus unsympathisch ist und ein furchtbarer Nervensäge.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Das allerdings ist etwas, das bis heute wirkt.
Natürlich.
Und das ist aber, glaube ich, kein bewusster und schon kein struktureller Antisemitismus. Das ist für viele Menschen, glaube ich, auch noch, ich sage dann immer, das ist der späte Sieg von Goebbels. In gewisser Weise. Ja. Weil der, wie heißt der, Oliver Pollack, der hat kürzlich ein Buch geschrieben, stellt da unter anderem die Frage, was unterscheidet das Wort Jude von den Worten Christ, Buddhist, Moslem. Das wirkt bis heute. Was mich bis heute, aber es hat nichts mit der DDR zu tun, was mich bis heute, weil die das jetzt erwähnt haben, stört, ist der Begriff Mitbürger jüdischen Glaubens.
Absolut.
Abgesehen davon, dass man nicht jüdischen Glaubens sein muss, um Jude zu sein, was Sie an mir sehen, hat auch der Begriff Mitbürger, das ist so etwas zugespitzt wie das Mitgeschöpfbaum.
Genau.
Es hat sowas, wir sind in einem großen Menschenzoo und dann gibt es den Kuschelzoo, die Kuschelecke. Und das ist der Mitbürger. Das sind unsere ausländischen Mitbürger, das sind die jüdischen Mitbürger, weil diesem Wort Jude bis heute so eine Aura anhaftet, als sei das irgendetwas Negatives. Als sei das ein Wort beinahe wie Neger, Zigeuner, also solche diskriminierenden Begriffe, obwohl ich das nie so empfunden habe.
Sie sprechen mir aus dem Herzen, das ist so.
Ich halte das aber hat nichts mit der DDR zu tun, sondern
mit einem Erbe?
Diffusen Gefühl, mit diesem Erbe, das.
Und da will ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich will das nochmal, weil es auch hier aktuell ist und das auch wichtig ist, was Sie sagen mit dem jüdischen Mitbürger, was man gerade auch bis heute in den politischen Sonntagsreden immer wieder hört. Was jetzt auch in dem Kampf oder gegen Antisemitismus auftaucht, es wird immer in eins gesetzt: Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das sind drei Dinge, die überhaupt nicht zusammengehören. Ja, Jüdinnen und Juden gehören zu uns, ja. Reinhard Schramm, der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, wenn ich den zusammenbringen will mit Fremdenfeindlichkeit, dann das passt einfach nicht. Der ist deutscher als alle anderen zusammen.
Und ich bin das mit Verlaub auch.
Auch, ja, natürlich. Ja. Ja. Und deswegen ist das schon falsch, auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und den Antisemitismus zusammenzubringen.
Aber das hat natürlich ich möchte miteinander zu tun.
Ja, natürlich. Aber differenzieren. Mhm, ja. Das andere ist, warum beschäftige ich mich da überhaupt damit? Sie haben mir auch so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, ja, dass ich auch als Nicht-Wissenschaftler da überhaupt rangehe und so. Aber ist nicht so wichtig. Lassen wir das mal stehen. Es ist ja jetzt der Thüringen-Monitor veröffentlicht worden. Mhm. Und der fragt ja jedes Jahr auch nach den Einstellungen der Thüringer Bevölkerung zu Jüdinnen und Juden die Meinung ab. Und wir, das ist erstmal erfreulich. Wir haben keinen besonderen, auffälligen, primären Antisemitismus in Thüringen. Das ist ein Bodensatz von 9%, die sich so zum Antisemitismus auch bekennen, wenn sie gefragt werden. Das ist, denke ich, ein Bodensatz.
9 von 100.
Das ist, ich will das nicht klein machen, aber meine Meinung ist, das ist ein Bodensatz, den wir in Deutschland immer hatten und auch wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte haben werden. Aber wo es jetzt sozusagen signifikant wird, das sind zwei Dinge. Das eine ist der Staat Israel. Ja. Es sind 34%, die sagen, ich verstehe, dass man was gegen Juden haben kann, wenn ich mir die Politik des Staates Israel angucke. Dieser Aussage stimmen 34% zu. Und da ist es dann doch nochmal ein Unterschied gegenüber den Eskimos. Es würde nie jemand sagen, zu 34, ein Drittel der Bevölkerung, wenn ich mir die Politik Putins oder sogar Trumps angucke, dann kann ich verstehen, dass man was gegen Amerikaner oder gegen Russen hat. Ja. Da merkt man, das ist ein Unterschied. Ja, das ist was anderes.
Ja.
Ja. Und
auf das Feindbild Israel würde ich gleich auch nochmal zurückkommen, aber ich wollte Sie vorher nochmal fragen, was ist Ihrer Meinung denn jetzt bezogen auf die DDR, das typisch oder das spezifisch antisemitische im Gegensatz zu anderen zu anderen Gruppen, die sich religiös oder anderweitig anders bekennen als quasi zum Sozialismus?
Was ich sozusagen der DDR ja vorgeworfen habe, ist ja noch nicht mal, dass sie antisemitisch ist oder strukturell als antisemitisch. Nein, der Punkt ist ein anderer, das ist ja auch schon in der Überschrift meines Vortrags. Sie sagen mit Recht, das gab's alles in der BRD auch und so weiter, klar. Sondern der Punkt ist, dass ich ansetze daran, dass die DDR mit einer Ideologie lebte, dass sie keinen Antisemitismus hätte.
Ja.
Ja, das ist ein anderes Mantra der DDR gewesen, das kann man als Zitat wieder und wieder und wieder mit Stumpf und Stiel ausgerottet, wobei man gar nicht gemerkt hat, dass man mit dem Wort ausrotten einen Begriff der Nazis benutzt hat. Viktor Klemperer in seinem Buch LTI, Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches, hat nachgewiesen, dass dieses Wort eine Nazisprache ist. Und man hat also mit der Nazisprache sozusagen zur Staatsideologie erhoben, es gibt bei uns keinen Antisemitismus. Und das ist so, es darf nicht sein.
Weil nichts sein kann, was nicht sein darf.
Genau, danke, vielen Dank. Ja. Und das ist genau der Punkt. Wie sehr das Tabu ist, nur noch ein Satz dazu, wie sehr das Tabu ist, merkt man daran, auf meine Vorträge bekomme ich selten solche Reaktionen wie jetzt im hochgeachteten Salon des Henry Goldberg gewürdigt zu werden oder auch Briefe zu bekommen. Gerade gestern bekam ich auch einen Brief von einem jemand, der dabei war auch, der auch nochmal sagt, die DDR bleibt für mich ein antifaschistischer Staat und er kann per se, weil er sagt, er ist antifaschistisch, kann er nicht antisemitisch sein. Und das ist das, was bis heute fortwirkt. Interessant ist an dem Brief noch, und das sind diese Fortwirkungen, über die wir uns wahrscheinlich, Herr Goldberg und ich, dann auch wieder sehr einig sind, bis in die Gegenwart, dass in dieser Briefschreiber selber dann wieder solchen strukturellen Antisemitismus, wie wir ihn eben hatten, im Blick auf den jüdischen Weltkongress, aufsitzt. Er schreibt dann natürlich wieder, der Antisemit, der einen Juden kennt, beschreibt er von seiner Beziehung, von einem Nachbar jüdischer Familie und beklagt sich dann, dass diese auch aufgrund von Ehrenpension als ODF und so ein luxuriöses Leben führen konnten in der DDR mit Wassergrundstück, mit Motorboot, mit Wartburg und jede Woche in die Moskau-Nachtbar, wo einige hundert DDR-Mark über den Tisch gingen. Das heißt, der Briefschreiber selber äußert am Schluss seines Briefes eigentlich auch oder zeigt, dass er antisemitische Denkstrukturen hat.
Ja. Aber wir sollten an dieser Stelle vielleicht festhalten, dass nicht jeder Mensch, der sagt, er kennt einen ihm sympathischen Menschen, der obendrein Jude ist, zwingend antisemitisch.
Darauf einigen wir uns sofort. Nein, das ist auch wichtig. Ja. Das ist auch wichtig, dass hier keine Missverständnisse auftauchen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja.
Okay, dann würde ich an der Stelle vielleicht nochmal auf das Israel-Bild zurückkommen, der DDR. Die Bildunterschrift in einem Artikel der Jüdischen Allgemeinen lautet, also auf dem Bild sind Arafat und Honecker zu sehen und die Bildunterschrift lautet: gelebte antizionistische Freundschaft, Yasser Arafat trifft 1978 Erich Honecker. In dem Artikel unter dem Titel Geleugnet, aber nicht zu sehen von Wolfgang Benz, ich weiß nicht, ob Sie den auch gelesen haben, vom 26.11.2015 heißt es: mit dem kategorischen Imperativ des Antifaschismus war die Existenz judenfeindlicher Ressentiments nicht zu vereinbaren, wohl aber die Frontstellung gegen den Staat Israel. Auch der Vorsitzende der Erfurter Gemeinde stellte damals fest: schließlich sind wir ein sozialistischer Staat und Israel ist noch ein kapitalistischer Staat. Das erschwert eine harmonische Beziehung. Wir müssen realistisch sein und die Politik unserer Regierung unterstützen. Herr Münnich, Sie haben die Außenpolitik der DDR schon hervorgehoben. So betonen Sie die Beziehung zwischen der DDR und Palästina, der PLO, also in Ihrem Vortrag, namentlich Arafat. Sind gute Beziehungen zu Palästina nicht zu trennen von dem Vorwurf des Antisemitismus?
Ich habe vorhin gesagt, dass nach innen die DDR versucht hat, Judentum auszutrocknen. Dass es sozusagen als Realität nicht mehr vorkam. Wir müssen im Blick auf Israel sagen, dass hier auch eine Politik der Vernichtung von Jüdinnen und Juden zumindest indirekt praktiziert worden ist. Das heißt, über die PLO. Und Yasser Arafat war schon 1973 bei den Weltfestspielen in Berlin und war danach immer wieder hier, wurde dann 82 von Honecker mit Bruderkuss empfangen. Die DDR war der erste Staat in Europa, der die PLO auch anerkannt hat, ihr auch dann einen diplomatischen Status gegeben hat. Existenz Israels wurde insofern geleugnet, dass bis zum Ende der DDR, obwohl es Bemühungen gab, das noch sozusagen in letzter Stunde zu ändern, es keine diplomatische Anerkennung, das heißt auch keine Anerkennung der Existenz des Staates Israel gab. Ab 1975 gab es noch nicht mal mehr einen Postverkehr mit Israel. Und man hat natürlich aus Gründen zunächst auf Kalter Krieg, dann auch Verbundenheit mit dem Bruderstaat Sowjetunion und so weiter. Und als antiimperialistischer Kampf hat man die Verbundenheit zur PLO gepflegt. Aber man war auch Waffenlieferant. Man war einer der wichtigsten Lieferanten von Waffen an die PLO. Ja. Und man wusste, wozu diese Waffen eingesetzt werden sollten, nämlich nicht nur zur Bekämpfung, sondern zur Vernichtung des Staates Israel. Und das sozusagen vom deutschen Boden aus, nach der Vernichtung des Judentums im Nationalsozialismus in Europa, ein deutscher Staat wieder sich beteiligt an Aktionen und planmäßiger Vernichtung sozusagen des Restes der Judenheit auf der Welt. Der Israel ist der einzige Staat, in dem Juden bis heute sicher und geschützt vor Antisemitismus leben können, dass man sich daran beteiligt hat. Das ist ein Erbe der DDR, das nicht so leicht, über das man nicht so leicht hinweggehen kann.
Das ist richtig, Entschuldigung, aber das ist der Punkt, an dem ich wieder insistiere, dass die Haltung gegenüber dem Staat Israel, der DDR, kein Antisemitismus impliziert, es sei denn, man unterstellt, dass sie, und das würde ich nicht tun, denn ich finde an Israel auch vieles kritikwürdig, ohne jemals die Grundexistenz dieses Landes in Frage zu stellen. Und auch ich, weil Sie das vorhin erwähnt haben, würde sagen, Netanyahu ist ein Hardliner.
Obwohl im Augenblick die aktuelle Politik zeigt, dass er der Moderate ist.
Umso schlimmer, ja. Der Verteidigungsminister ist zurückgetreten, weil ihm das zu liberal ist. Das, was man der DDR im Zusammenhang mit Israel vorwerfen kann und muss und soll, ist eine Art von Ignoranz, eine Geschichtsvergessenheit, weil in aller Reflexion praktisch politisch, propagandistisch des Landes Israel wurde die Geschichte der Juden, also insbesondere der Holocaust, vollkommen ausgeblendet. Es wurde vollkommen ausgeblendet, dass ein deutscher Staat, egal welcher Gesellschaftsstruktur, ob sozialistisch oder kapitalistisch oder wie auch immer, gegenüber den Juden und damit in gewisser Weise auch, nicht in gewisser Weise, sondern überhaupt auch gegenüber dem Staat Israel eine besondere Verantwortung hat. Ich halte es für möglich, ich weiß es natürlich nicht, ich weiß auch nicht, ob es da Untersuchungen gibt, dass die im Verhältnis zu den anderen Ostblockländern in den 50er Jahren im Verhältnis zu Slansky und zu den Moskauer Prozessen und der Auflösung und zum Teil auch Liquidierung des jüdischen Theaters und der jüdischen Intellektuellen, ich glaube 1949 wurden ein Dutzend jüdische Intellektuelle in der Lublanka erschossen, dass die relative Zurückhaltung der DDR, die relativ im Verhältnis zu den anderen Ostblockländern mit diesem Bewusstsein zusammenhing. In der Wahrnehmung, in der praktischen Politik und in der Propaganda gegenüber Israel wurde diese besondere Verantwortung vollkommen ausgeblendet, weil die DDR sich geweigert hat anzuerkennen, dass auch sie, man mag es nun wollen oder nicht, in einer gewissen Kontinuität mit diesem Dritten Reich steht.
Genau, ja.
Wir DDR haben nur postuliert, unsere Existenz beginnt im Jahre 45 oder 49, je nachdem. Und unsere Geschichte ist die Geschichte des kommunistischen Widerstandes. Mit all den anderen Dingen des Dritten Reiches, mit all diesen Verbrechen, soll sich die kapitalistische BRD befassen. Das ist deren Erbe. Unser Erbe ist der kommunistische Widerstand und mit dem Holocaust und all diesen Dingen haben wir DDR überhaupt nichts zu tun. Es wurde auch in der DDR immer ausgeblendet, jahrelang, solange das noch eine Rolle spielte, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung bis in die 60er, 70er Jahre, ich müsste jetzt rechnen, hinein auch schon im Dritten Reich gelebt haben und also in gewisser Weise eine Mitverantwortung dafür trugen. Das wurde vollkommen
Es wurde ideologisch auch ausgeklammert, geblendet. Weil der Mord an den Juden und die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht von der deutschen Bevölkerung ausging, sondern das waren die Großkapitalisten und das waren die Imperialisten und die saßen jetzt alle am Rhein in Adenauers Republik und man selber hatte im Grunde das Problem per Definition beseitigt. In der BRD hat es Jahrzehnte gedauert, auch die Verwicklung oder die Folge, die Geschichte des Nationalsozialismus und des Weiterlebens ja auch von Nazis in der Bundesrepublik überhaupt anzugucken. Das fing ja erst Mitte der 60er Jahre an. Aber in der DDR hat man sozusagen 1949 definitorisch das Problem schon beseitigt. Wir haben keine Antisemiten Juden bei uns. Die Judenverfolgung ist nicht unser Problem, deswegen müssen wir auch keine Wiedergutmachung zahlen, nichts zu tun. Das heißt, man hat die Bevölkerung eigentlich 1949 ihnen schon einen Persilschein, einen Entlastungsschein gegeben, bevor sie sich überhaupt jemals mit der Vergangenheit befassen mussten, war das Problem schon gelöst.
Es gab in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, einen Dokumentarfilm von Peter Vogt war das, glaube ich, der hat erwachsene, gestandene Männer, von denen keine Nazis waren, so erfolgreich in der DDR, nach ihrer Kindheit und ihrer Jugend im Dritten Reich gefragt. Und die erzählten dann, und das war ja zutreffend, wie schön es war, bei der Hitlerjugend abends am Lagerfeuer zu sitzen und Lieder zu singen. Und wie sie das, was ja völlig normal ist, als 13-, 14-Jährige beeinflusst, geprägt hat und wie großartig das für sie war. Dieser Film wurde aus genau den von Ihnen genannten Gründen, der war nicht sehr populär bei der politischen Führung, weil das auf eine Kontinuität hinwies, die man leugnen wollte. Und das ist genau das, was man der DDR im Zusammenhang mit Israel vorwerfen kann. Und ohne dass das Antisemitismus ist.
Ich denke, in der Erinnerungspolitik der DDR sind sich einigermaßen einig.
Ja.
Ich würde noch mal kurz auf ein Ereignis, das Sie...
Darf ich trotzdem noch mal abschließend diesen letzten Punkt doch noch mal angreifen, dass das kein Antisemitismus war gegenüber Israel. Ich zitiere mal ein Gedicht und dann, Herr Goldberg, sagen Sie mal, ob das nicht antisemitisch ist. Ein Ghetto-Volk, jahrhundertelang gequält, hat nichts gelernt und fühlt sich auserwählt, zu Knuten schwingen und zu Herrenton. Von Bomben träumt die junge Generation, das Hakenkreuz schlingt sich zum Zionsstern.
Ja, das ist der Jude Fürnberg.
Das ist der Jude Fürnberg.
Ja. Sagen Sie kurz, von wem das ist?
Das ist Louis Fürnberg.
Die Konvertiten sind die schlimmsten.
Genau, das kommt natürlich noch dazu, dass er selber jüdischer Herkunft ist und er hat dieses berühmte Lied, auch die Partei hat immer Recht, verfasst. Beispiel, ich will ja jetzt auch nicht auf Fürnberg.
Da könnten Sie auch übrigens auch ein bekanntes und berühmtes Gedicht von Günter Grass hier daneben.
Ja, 100%, stimmen wir auch ganz überein. Mhm. Aber das ist ja sozusagen nur Fürnberg.
Es aber
will sich ja an.
Jahren,
es ist, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber das zeigt im Grunde, dass es eben nicht die gleiche Feindschaft gegenüber Israel ist wie gegenüber einem imperialistischen Eskimo-Staat, sondern es kommt dann eben tatsächlich Judenfeindschaft, Antisemitismus mit in die Beziehung zum imperialistischen Aggressorstaat Israel mit rein.
Ja. Wir kommen doch aber dahin, Sie hätten, und niemand hätte überhaupt ein Problem, das ist ja gar keine Frage, das ist mehr rhetorisch, gebe ich zu, den strukturellen Antisemitismus von Hitler-Deutschland zu belegen. Also völlig sinnlos. Sie hätten auch überhaupt kein Problem, auch ich nicht, den strukturellen Antisemitismus der Sowjetunion bis in die 80er Jahre hinein zu belegen. Sie haben aber ein Problem, ihn wirklich zu belegen, sodass er unwidersprechbar im Raum steht, den strukturellen Antisemitismus der DDR. Weil ich nochmal, bevor wir zu Israel kommen, was Sie, glaube ich, noch wollten, also nochmal sagen muss, in einem Land, in dem dem struktureller Antisemitismus herrscht, in dem also Antisemitismus Staatsräson ist, in einem solchen Land können Sie als Jude nicht normal leben. Das muss ich einfach so sagen. Und das steht.
Ja, die DDR war was Eigenes. Ja, genau. Und das muss man auch so würdigen. Da sind wir uns auch einig. Ja, aber diese Phänomene muss man auch wirklich nochmal genauer angucken. Und deswegen habe ich auch, wie gesagt, diesen Vortrag erarbeitet, weil ich denke, damit sind wir noch nicht am Ende. So wie wir überhaupt in vielerlei Weise die DDR noch überhaupt nicht ausreichend uns angeguckt haben.
Auf diese Unterschiede in den Sowjetstaaten oder also in der Sowjetunion und der DDR würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ein wichtiges Ereignis, das Sie, Herr Münich, und andere Historiker in dem Zusammenhang nennen, ist der Slansky-Prozess in Tschechien 1952, bei dem 14 Menschen wegen Teilnahme an einer trotzkistisch-titoistisch-zionistischen Verschwörung angeklagt und verurteilt wurden, größtenteils zum Tode verurteilt wurden, darunter 11 Juden. In der Anklageschrift wurde explizit auf eine sogenannte zionistische Verschwörung hingewiesen. Der Staat Israel wurde als internationales Spionagezentrum dargestellt. Herr Goldberg hat in seiner Kolumne darauf hingewiesen, dass ein solches Ereignis in der DDR nicht stattgefunden hat. Allerdings geschah der Prozess auf Druck von Stalin, der zeitgleich auch gegen eine angebliche Verschwörung von Ärzten, vor allem jüdischer Herkunft, hetzte. Herr Münich, gab es ähnliche antisemitische Ereignisse in der DDR?
Zunächst mal das, was wir vorhin schon gesagt haben, diese große Fluchtbewegung aus der DDR. Die Menschen sind ja nicht nach Berlin und in den Westen gefahren, weil sie sich wirtschaftliche Vorteile versprochen haben, sondern weil sie Angst um ihr Leben hatten. Dass es zu solchen Übergriffen dann nicht gekommen ist, kann man nur froh sein. Aber wir wissen auch nicht, wie es uns vielleicht ausgegangen wäre. Aber das ist nicht nur mit Stalin zu tun.
Woher weiß man, dass die Menschen Angst um ihr Leben hatten?
Weil sie panikartig ihre Koffer gepackt haben. Und so, auch hier der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Erfurt ist weg. Ja, man hat 52 ist hier die erste und einzige auf dem Gebiet der DDR gebaute Synagoge errichtet worden, die wir heute hier haben als sogenannte neue Synagoge. Das war sozusagen für Juden in der DDR ein Hoffnungszeichen. Vorher wurde in Leipzig bereits auf dem jüdischen Friedhof auch eine Gedenktafel aufgestellt, 52. Dann hat man diese Synagoge hier eingeweiht. Die durfte natürlich auch, wie Jude sein, auch nicht zu deutlich als Synagoge erkenntlich sein. Es ist, wenn man von Weitem guckt, schließt sich die Architektur in die Bebauung ein. Nur eben am Giebel ist ein David-Stern zu sehen und über der Tür die hebräische Schrift.
Dass sich Architektur in Bebauung einordnet und integriert, das ist doch aber wohl Standard in der Architektur.
Das ist richtig, aber man würde das richtig.
Und kein Zeichen von Antisemitismus.
Nein, im Gegenteil.
Und die Frage, die eben aufgeworfen wurde, die an Sie gestellt wurde, glaube ich, ist natürlich vollkommen berechtigt. Woher wissen Sie, dass diese wirklich massenhaft in den Westen gehenden, flüchtenden Juden um ihr Leben fürchten. Das ordnete sich natürlich selbstverständlich ein in den massenhaften Exodus von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik.
Nein, da müssten wir jetzt auch nochmal Beteiligte fragen. Zum Beispiel der frühere Vorsitzende hier unserer jüdischen Landesgemeinde, Wolfgang Nossen, seine Eltern sind damals auch in der Zeit weg. Also da müsste man wirklich jetzt auch nochmal die Zeitzeugen fragen, warum seid ihr gegangen? Aber wir sehen das auch daran, dass es nicht einfach nur Stalin war, denn auch noch einige Jahre nach Stalins Tod hat man Paul Mercker, wo es bis heute umstritten ist, ob er jüdische Wurzeln hat oder nicht, aber ist auch egal. Ja. Aber ihm hat man eben auch vorgeworfen, im Grunde auch
den Staat Israel zu unterstützen.
Paul Mercker war jemand, der gesagt hat, jetzt in der DDR muss es doch möglich sein, dass Jüdinnen und Juden wieder zurückkehren, die überlebt haben, die Lager, und hier am Aufbau des Sozialismus mithelfen. Man wollte die Juden aber nicht haben, und man hat Paul Mercker vorgeworfen dann im Prozess, er würde sozusagen Juden in die DDR locken, damit sie hier in den Vorteil von Care-Paketen kommen oder Vorteile ausnutzen.
Das ist im Prinzip richtig. Aber mit Verlaub, die Frage, die unsere Moderatorin gestellt hat, wenn ich recht erinnere, war, ob es in der DDR irgendetwas von den Slansky-Prozessen Vergleichbares gegeben hat. Und da muss die Antwort klar sagen, nein. Das Einzige, was Ihnen, und mehr gibt es, glaube ich, auch nicht, einfällt, das in dem Zusammenhang und mir auch, ist der Prozess gegen Paul Mercker, Mitglied des Politbüros, der sich für die Wiedergutmachung gegenüber Juden individuell und dem Staat Israel im Ganzen eingesetzt hatte. Paul Mercker wurde aus dem Politbüro und dem ZK ausgeschlossen und er wurde 1955
zu 7 oder 8 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und er wurde 1956 bereits wieder entlassen. Da hat also ein Mann, weil er sich für Wiedergutmachung gegenüber Juden eingesetzt hat, seine Posten im Politbüro verloren. Und er hat von 7 oder 8 Jahren, die er bekommen hat, 1 Jahr abgesessen.
Aber die Abschreckung funktioniert.
Von dieser Art, aber das war nicht die Frage, von dieser Art Antisemitismus, nämlich Ausschluss aus dem politischen Führungszirkel und de facto 1 Jahr plus, glaube ich, 1 oder 2 Jahre Untersuchungshaft, hätten die Juden in Prag und in Moskau geträumt. Und das ist doch, und das ist der Punkt, ein signifikanter Unterschied.
Man muss natürlich aber nicht immer gleich getötet werden. Es geht ja, genau. Also jemanden einzusperren und erstmal zu 8 Jahren Zuchthaus zu verurteilen, aus der Partei auszuschließen, ist ja auch schon genug, weil er sich für die Wiedergutmachung das an den Juden oder also an, es ging ja glaube ich um die
aber Sie sehen
Rückgabe.
Auch, dass ein gewisser Unterschied darin liegt, ob ich jemanden erschieße oder ob ich ihn aus der Partei ausschieße.
Na, der Unterschied ist doch da, aber Sie können doch sozusagen nicht aus dem Negativen heraus, Herr Goldberg, sagen, weil in der Sowjetunion und in anderen Ländern es viel schlimmer war, ist das, was in der DDR tatsächlich war, kein Antisemitismus im Vergleich. Nein, es war Antisemitismus und in der Sowjetunion waren die Dinge noch mal ganz anders. Ja?
Das war ganz anders.
Ja.
Und sie waren auch in Prag ganz anders.
Genau.
Nämlich ungleich brutaler,
genau.
Quantitativ und qualitativ.
Und die Partei konnte Paul Merker nach einem Jahr entlassen.
Und es gab in der DDR nichts Vergleichbares, was dem durch Stalins Tod dann nicht mehr stattgefundenen Prozess gegen die vermeintliche sogenannte Verschwörung der jüdischen Ärzte betrifft. Und es gab nichts Vergleichbares, was Slansky betrifft.
Ich will nichts anderes behaupten, aber man konnte Merker durchaus nach 1 oder 2 Jahren entlassen, weil der Abschreckungseffekt, der war ja da. Ja, man wusste sozusagen, was die Bevölkerung wusste, was mit jemandem passiert, der eine positive Haltung gegenüber dem Staat Israel oder einer sogenannten Wiedergutmachung oder der Repatriierung von Juden zum Ausdruck bringt.
Also Sie sind sich uneinig darüber, was der Antisemitismus in der DDR bedeutet, also was der Ursprung der Repression gegen Juden und Jüdinnen war. Wir haben darüber gesprochen, ob ein offizielles Feindbild Israel und ein Feindbild gegen Juden und Jüdinnen existierte und propagiert wurde. Wenden wir uns zum Schluss noch mal ganz kurz dem Antisemitismus in der Zivilgesellschaft zu. Es wird häufig festgestellt, dass der Antisemitismus in der Bevölkerung der DDR verbreiteter war, da die Geschichte der Nazizeit nie richtig aufgearbeitet wurde. Sie haben es vorhin auch schon angerissen. War die Bevölkerung in der DDR antisemitischer als die Bevölkerung in der BRD? Gibt es dazu überhaupt vertrauenswürdige Statistiken und andere Quellen?
Das würde ich nicht behaupten, dass es antisemitischer war. Aber bis heute ist der Antisemitismus auch in der Bevölkerung der DDR nicht richtig angeguckt und aufgearbeitet, bis auf einzelne Historiker. Sie haben hier schon auch einen genannt, mit dem Sie, das möchte ich auch nochmal anerkennen, hier auch im Sender radiofrei ein Interview geführt haben, Harry Weibel. Bis auf ihn ist das nicht richtig aufgearbeitet. Es durfte ja sozusagen keinen Antisemitismus geben. Ja, das war Staatsräson, es gab es nicht. Also durfte auch all das, was in der Bevölkerung dann an Übergriffen tatsächlich passierte, das durfte nicht sein. Und das war dann doch eine ganze Menge mehr, als die Partei und die Funktionäre dachten. Ja, auch hier in Erfurt wurde jüdischer Friedhof geschändet. Es wurden noch Mitte, Ende der 80er Jahre auch Nazi-Graffitis angebracht, Grabsteine umgeschmissen. Also man hunderte von Vorkommen, die Herr Weibel auch aufgelistet hat.
Alle unter dem berühmten, in dem Fall roten Teppich.
Genau,
gekehrt
richtig.
Worden. Das heißt aber, Herr Münch, wir reden über einen, das ist ja der Ausgangspunkt, strukturellen Antisemitismus in einem Land, von dem, Sie haben es gerade gesagt, es offiziell keinen Antisemitismus geben durfte.
Ja.
Ja. Das funktioniert so.
Was verboten ist, macht uns gerade scharf. Ja, hat schon Biermann gesungen.
Funktioniert so aber nicht.
Aber
ich kenne keine, ich weiß nicht, ob es sie überhaupt gibt, keine soziologischen, tragfähigen Untersuchungen über den individuellen Antisemitismus in der DDR. Ich weiß nicht, ob es sie gibt. Ich kenne sie nicht. Ein Unterschied ist, das würde ich nun in der DDR nicht zum Pluspunkt anrechnen, das hängt mit ihrer repressiven Struktur zusammen. Wer in der DDR, wenigstens in den 70er, 80er Jahren, hätte sich kaum jemand getraut, öffentlich sich antisemitisch zu äußern. Es sei denn, er hätte auf einem, was da tatsächlich passiert ist, unter den Tisch gekehrt wurde, auf einem jüdischen Friedhof die Grabmale geschändet, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Denn wer dabei erwischt, ertappt worden wäre bei einem öffentlich wahrnehmbaren antisemitischen Statement, egal ob verbal oder zeichenhaft, der hätte ein Problem mit der Justiz bekommen.
Herr Goldberg, ich würde nochmal kurz, auf Facebook wurde Ihr Artikel mehrfach kommentiert. Eine Userin schreibt: Sehr geehrter Herr Goldberg, vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich habe mich über Ihre klaren Worte sehr gefreut. Die DDR hatte viele Fehler, der Antisemitismus gehörte jedoch nicht dazu. Ich bin in diesem Land aufgewachsen und will nicht, dass alles, was war, grundlos schlecht gemacht wird. Und ein weiterer User fügt hinzu: In Zeiten, in der es wohlfeil ist, die Wurzeln aller Übel in der DDR auszugraben, tut es gut, einen Goldberg zu haben, der es auf den Punkt bringt. Darauf habe ich zwei Fragen an Sie. Erstens, meinen Sie, dieses Thema kommt jetzt auf, weil rechtes Gedankengut in Bundesländern der ehemaligen DDR nun verstärkt thematisiert wird? Sehen Sie darin so etwas wie eine Abwälzung bzw. Kleinmachung des Antisemitismus in Westdeutschland?
Das glaube ich sozusagen strukturell nicht. Es gibt ja auch immer diese Art von Verschwörungstheorien. Wer über das eine spricht, will bewusst von dem anderen ablenken. Das halte ich überwiegend für Nonsens. Was es sicherlich ist, und ich habe auf diesen Beitrag also überdurchschnittlich viel Post bekommen und überwiegend zustimmend, das ordnet sich ein in dieses Verteidigungs- und auch deswegen hat es mich gestört, in dieses Verteidigungsgefühl, dass ich, also inzwischen ist es gar nicht, lässt sich gar nicht mehr sagen, in diesem ja nur noch ironisch zu gebrauchenden Satz, es war nicht alles schlecht einordnet. Also dieses Gefühl, dass der ehemalige DDR-Bürger das Empfinden hat, er wird delegitimiert, sein Land wird delegitimiert und dann freut sich der ehemalige DDR-Bürger, wenn er das Gefühl hat, die DDR wird polemisch attackiert, an einem Punkt, an dem es relativ einfach ist, nachzuweisen, dass dem nicht so war. Und auch deshalb, weil ich nicht zu denen gehöre, obwohl ich dort wirklich nicht schlecht gelebt habe und übrigens auch Mitglied der SED war und das freiwillig, gehöre ich nicht zu denen, die diesen Satz vor sich hertragen, es war nicht alles schlecht und das war eigentlich großartig.
Genau das.
Beiträge wie der von Herrn Münnig geben meines Erachtens diesen Leuten recht und sie liefern ihnen gleichsam die Munitionen. Ich finde, es ist völlig richtig und notwendig, sich mit der DDR auseinanderzusetzen, aber ich finde nach beinahe, Sie haben in Ihrer Anmoderation darauf hingewiesen, nach beinahe 30 Jahren sollte das mit einer gewissen Sachlichkeit geschehen und dass hier nicht Legenden verfestigt werden, die dann durch die Generationen hinweg weitergetragen werden.
Genau, also meine zweite Frage wäre gewesen, ob Sie die Gefahr sehen, dass durch Ihren Artikel bzw. die Debatte die DDR legitimiert wird. Das haben Sie jetzt schon ein bisschen beantwortet. In dem bereits erwähnten Buch vorhin von Kurt Petzold schreibt er nämlich, also der Titel ist Die Mär vom Antisemitismus, über die Ausstellung Das hat's bei uns nicht gegeben. Diese Ausstellung war und ist Teil der anhaltenden Propagandakampagne, deren Ziel die Verteufelung der Deutschen Demokratischen Republik ist.
Das ist im Grunde DDR-Sprache nach der Wende. Ja.
Haben Sie jetzt eine Frage gestellt? Bin ich sicher.
Ja.
Ich könnte diese Begrifflichkeit, die Verteufelung der Deutschen Demokratischen Republik, nur in einem ironisch-satirischen Kontext verwenden, muss ich so sagen. Und insofern, das meinte ich vorhin, stören diese Beiträge, ein Beitrag wie Ihrer, Herr Münnig,
Und auch das war ein Grund, warum ich dann so relativ deutlich dagegen polemisiert habe, weil das eben diesen Menschen, die diesen Satz, es war nicht alles schlecht, leben und die diesen Satz leben, ihr scheiß Wessis und ihr wollt uns alles kaputt machen, liefert ihnen diesen Menschen Munition, weil jeder die Erfahrung, kein ernsthaft denkender Mensch, der einigermaßen real sicher und wirklichkeitsnah sich erinnert, wird sagen können, Christen in der DDR haben ganz wunderbar gelebt, die wurden nicht verfolgt, die konnten jede Karriere machen. Das kann keiner. Aber jeder Mensch, der in der DDR gelebt hat, wird Ihnen sagen, Juden, also schon rein quantitativ, so furchtbar viele gab es nicht. Ich habe nie erlebt, dass irgendein Jude aufgrund seiner Jüdigkeit verfolgt wurde.
Ich habe noch an jeden von Ihnen eine kurze Frage. Ja. Herr Münich, Sie sagen, Sie wollen durch die Aufarbeitung des Antisemitismus in der DDR gegenwärtigen Antisemitismus besser verstehen. Sehen Sie die Gefahr, dass durch Ihre These allerdings auch der Begriff Antisemitismus verschwimmt? Wir haben darüber geredet, dass es
Wir haben eine Fülle von Definitionen oder auch Definitionsmöglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten von Definitionen von Antisemitismus. Ich habe schon gesagt, es gibt israelbezogenen Antisemitismus, es gibt rassistischen Antisemitismus, es gibt Antisemitismus, der auf sozusagen eine jüdische Weltverschwörung zielt und. Und den alltäglichen. Und jetzt haben wir auch noch den migrantischen,
also
den muslimischen Antisemitismus. Und ich sehe nicht ein, dass nur weil es vielleicht nicht in den Zeitgeist passt, die Aufarbeitung auch der DDR mit ihrem Antisemitismus, und da bin ich ein bisschen traurig, dass Sie jetzt nach einer guten Stunde unseres Gesprächs, lieber Herr Goldberg, immer oder jetzt wieder sagen, das sei hier Legendenbildung, die ich treibe. Mhm. Ich denke, wir sind doch eine Stunde lang doch auch relativ tief eingestiegen, soweit das möglich war. Und das jetzt pauschal als Legendenbildung darzustellen, das nimmt eigentlich unserem guten Gespräch am Schluss doch nochmal die Kraft und enttäuscht mich. Aber hier jetzt sozusagen, nur weil es nicht in den Zeitgeist passt und irgendwelchen Menschen auch Argumente liefert, bin ich nicht bereit, auch die notwendige Bearbeitung eines DDR wie auch eines BRD-Antisemitismus oder eines christlichen Antisemitismus oder aufzuhören oder einzustellen.
Klares Statement zum Ende. In dem vorhin zitierten Artikel der Jüdischen Allgemeinen heißt es abschließend, wenn man Antisemitismus nur als offene Diskriminierung, gar als brachiale Gewalt und Verfolgung definiert, dann hat es in der DDR keinen Antisemitismus gegeben. Judenfeindschaft als alltägliches Ressentiment und stillschweigender Vorbehalt auf der politischen und sozialen Ebene war als Begleiterscheinung des offiziell geübten Antizionismus, als ideologisches Verdikt von Sonderidentitäten, aber Teil der Realität, die in der Marginalisierung des Jüdischen Ausdruck fand. Diese gesellschaftliche Realität dauerte bis 1989. Was sagen Sie dazu, Herr Goldberg?
Ja, dazu sage ich, dass auf der sozialen, also individuellen Ebene es Antisemitismus immer gab, tradiert schon durch den objektiven Antijudaismus der Kirche, der christlichen Religion und auch auf absehbare Zeit, und da sind wir ganz sicherlich d'accord, weiterhin geben wird. Diesen etwas sublimeren, sagen wir es bewusst so, Antisemitismus in der DDR auf der strukturellen Ebene sehe ich auch für die 50er Jahre, aber wie gesagt, im Verhältnis zu den anderen Ostblockstaaten doch stark sublimiert, wo man heute natürlich sagen kann, naja, macht das denn einen Unterschied? Für die Leute macht es schon einen Unterschied, ob sie aus der Partei ausgeschlossen oder ob sie in der Ljubljanka erschossen oder in Prag erhängt wurden. Für die weitere Existenz der DDR sehe ich auch diesen sublimen, also 70er, 80er Jahre, diesen sublimierten Antisemitismus nicht Und, weil sie so ihre Enttäuschung artikuliert haben, natürlich halte ich nach wie vor, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das anders erwartet haben, natürlich halte ich nach wie vor die These vom strukturellen Antisemitismus in der DDR für eine Legende. Und ich glaube, am Ende müssen wir das einfach so stehen lassen, denn über diesen Punkt werden wir nicht beide.
Ich danke Ihnen, dass Sie das Zitat nochmal gebracht haben. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und danke überhaupt Radio Frei auch für das Interesse und die Möglichkeit, mit Herrn Goldberg ins Gespräch
zu kommen. Ja, nicht, dass Sie denken, ich bedanke mich nicht. Ich bedanke mich auch ausnehmend herzlich bei Radio Frei, bei Frau Pfister und selbstverständlich bei Herrn Müllig.
Dann bedanke ich mich auch nochmal für das lange...
Mit einem herzlichen und kräftigen Shalom im Übrigen.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch nochmal für das lange Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Ja.
Im Gespräch hatten wir Herrn Rickliff Münich, Theologe und berenteter Pfarrer, der die These vertritt, in der DDR habe strukturellen Antisemitismus gegeben. Dagegen argumentierte Herr Henrik Goldberg, Journalist unter anderem bei der Thüringer Allgemeinen. Das Gespräch könnt ihr auf unserer Website unter www.radio-frei.de nachhören. 7 Tage im Programm und danach im Archiv. Da können Sie auch kommentieren oder eigene Vorschläge an unsere Mailadresse schicken. Es ist 10.30 Uhr und ihr hört Radio Frei vormittags im Programm. Wir machen weiter mit Musik, Post-War Passion von Sima.